Detox.
Was willst du von mir?
Detox, du eigentlich. Ja, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu Tommy Talkt. Wir halten den Zwei-Wochen-Rhythmus ganz stark ein und ich freue mich heute auf einen für mich sehr besonderen Gast, weil ich einen riesigen Respekt habe gerade. Moin erstmal, ja, René. Hallo. Wir haben uns geeinigt auf René Schumachers.
Ja. So kann man es sagen.
Schön, dass du da bist. Heute fällt es mal ein bisschen aus dem Rahmen. Wir haben jetzt seit Ewigkeiten so viele Musiker da gehabt und so weiter. Aus welchem Bereich kommst du denn in der Kunst?
Ich komme in der bildenden Kunst aus dem Bereich Malerei vor allen Dingen. Das ist das, was ich am meisten mache. Es sind noch ein paar andere Medien mit dabei, aber in der Regel ist es Malerei. Und ja, das mache ich jetzt schon einige Jahrzehnte und nutze jetzt die Gelegenheit, das hier in Kiel nochmal sozusagen bekannt zu machen.
Ja, also geil, dass du da bist. Um ehrlich zu sein, du gehörst zwar in die Malerei, aber ich habe dich als allererstes in der Fotografie gesehen, weil deine Bilder sehen tatsächlich aus wie ein Foto. Ich kenne persönlich sowieso gar keinen Menschen, der tatsächlich Echtheit so auf die Platte bringt, wie du das machst. Also ich musste so nah ranzoomen, saß mit meiner Freundin letztens auch zusammen am Tisch und wir haben gesagt, ey, wir müssen den mal fragen, ist das noch Malerei oder verwandelst du Fotos?
Naja, also die Frage kommt öfter auf. Ich kann mich daran erinnern, vor einigen Jahren auf einer Kunstmesse, da hing auch ein großes Original und da war ein Interessent und der fragte tatsächlich dann den Galeristen, wie teuer denn dieser Druck sei.
Ja.
Weil die Farbschichten auch tatsächlich auf der Leinwand sehr dünn sind und man halt von der Handschrift, auch wenn man näher rangeht, nicht immer viel sieht, weil das halt eben eine Schichtmalerei ist mit vielen dünnen Farbschichten. Und da kann dieser Eindruck schon auf den ersten Blick entstehen. Das sind aber in der Tat keine Fotografien. Sie haben auch im Original, glaube ich, schon eine ganz andere Anmutung und Wirkung. Sie sind halt eben plastischer, sie haben doch andere Farbwerte. Aber klar, also das ist eine sehr naturalistische Malerei, die darauf baut, dass halt eben das, was an Materialien, an Lichtwirkungen, an Stofflichkeit und halt eben alles, was Perspektive und die korrekte Wiedergabe dessen, was das Auge vor diesem Objekt selber dann erfahren würde, angeht, die schon sehr darauf aufbaut. Ja,
ja, genauso hätte ich es auch beschrieben. Ja, also das baut hier wirklich alles auf der Wirklichkeit auf. Aber jetzt musst du natürlich die Frage auch beantworten, was hat dann das Bild nur gekostet, dieser Kunstdruck, den der Herr da wollte?
Das war schon sehr toll. Das war schon im fünfstelligen Bereich, der hat dann auch nicht zugegriffen.
Ja, das
er dachte, er könnte halt billig irgendwie einen Druck schießen, das war nicht der Fall.
Ja, ich habe ja hier so ein paar Locals immer im Poddy und was ist denn eigentlich so deine Verbindung zu Kiel? Wir hatten im Vorgespräch schon einmal geklärt, dass du kein ursprünglicher Kieler bist.
Genau.
Aber was ist dein Bezug zu Kiel?
Ja, mein Bezug zu Kiel ist, dass ich jetzt tatsächlich die längste Zeit meines Lebens in Kiel verbracht habe. Bin also 1992 nach Kiel gezogen, habe dann angefangen hier zu studieren, also an der Uni und an der Kunsthochschule. Und seitdem bin ich hier und ich werde hier sicherlich auch bleiben. Alle meine 5 Kinder sind hier geboren. Und,
das 5?
Alles, ja, 5.
Sehr gut.
Ja.
Sind sie auch deine Fans?
Meine Kinder, meine Fans sind, ich weiß nicht, an manchen Tagen mehr, an anderen Tagen weniger.
Aber was die Kunst betrifft, doch ganz sicher, oder? Also ich musste am Wochenende zum Beispiel auch ein Malerei für Kinderbuch kaufen, weil mein Sohn, der merkt auch, dass ich sehr gerne zeichne, also die Bilder, die hier hängen, sind da zum Beispiel auch von mir. Und ich habe auch so einen leichten Hang zum Graffiti und das finde ich natürlich auch alles sehr, sehr spannend. Er möchte da jetzt auch ran. Also deine Kinder haben doch bestimmt auch so Phasen, wo sie sich so denken, der Alte hat schon ein bisschen was auf der Kirsche, oder?
Das will ich hoffen, dass sie das denken. Das wäre dann auch angemessen, das zu denken. Aber ja, also ich glaube, dass das Spezifische ist dabei, dass sie halt eben damit aufgewachsen sind alle. Das heißt, für sie ist das ja vollkommen normal. Also dass ich im Atelier bin, ne, das ist bei mir zu Hause. Und da sitzen sie dann, dann gehen sie genauso ein und aus über die Jahre und das ist für sie einfach selbstverständlich, das, was ich mache. Also es ist in dem Sinne für sie nichts Besonderes, sondern was Alltägliches. Aber um ehrlich zu sein, wir haben uns noch nie irgendwie darüber ausgetauscht, ob sie das besonders gut oder schlecht finden.
Ist so zu normal.
Ja, genau, sie nehmen das einfach hin, wie wenn der Vater, weiß ich nicht, wenn der Dachdecker ist, dann würden sie auch nicht sagen, Mensch, das ist ja toll, wie du da die Dächer deckst, sondern das ist normal.
Wie kann man sich das bei euch zu Hause vorstellen? Du sagst, du hast dein Atelier zu Hause. Wie wohnt ihr so? Du sagst, du kommst aus Russland heute mit dem Rad hierher.
Ja.
Wie sieht das da aus? Beschreib das mal.
Wir haben in der Zeit, als Häuser tatsächlich noch billig waren, vor ein paar Jahren, das ist ja schon etwas länger her, günstig ein schönes Haus in Rosee kaufen kann. Großer Garten. Im Garten steht dann ein ganz großer Mammutbaum. Und da leben wir auf mehreren Etagen. Und die unterste Etage ist sozusagen dann die Arbeitsetage, wo das Atelier ist und Arbeitszimmer. Und da findet halt eben dann die Arbeit und die Malerei statt.
Kommt da genug Licht rein oder hast du da
Kunst? Ich arbeite immer schon bei Kunstlicht. Also immer schon. Also jetzt nicht nur in Kiel, sondern auch in meiner Zeit noch damals in Kleve, wo ich herkomme.
Damit du stetig immer ein und das gleiche Licht hast.
Ich bin immer schon Kellerkind.
Okay. Ja. Und dann sind da 80.000 Bilder, die da an den Wänden rumstehen und du arbeitest parallel an fünf, sechs Sachen gleichzeitig oder ist das gar nicht so wild? Weil ich war letztens mal auch bei einem Kumpel in der im Atelier Casablanca dort irgendwie in Garden, auch so ein netter Kunstraum und das war schon echt wild. Also ich habe mich so an alte Zeiten erinnert gesehen, obwohl Jugendtreff war dagegen noch gut. Also das war wirklich sehr, sehr wild. Wie ist das bei dir? Geordnet oder Chaos?
Nein, also ich glaube tendenziell schon eher geordnet. Also vor allen Dingen arbeite ich fast immer an einer Sache und dann, wenn die abgeschlossen ist, kommt die nächste. Das liegt so ein bisschen auch an den Arbeitsprozessen, die auch relativ geordnet sein müssen. Also da findet die Spontanität eher so in der Vorbereitung statt. Aber wenn dann der Malprozess losgeht, das ist dann schon eher, muss schon relativ diszipliniert und ohne große Ausflipperei stattfinden, weil das wäre dann nicht hilfreich. Und dann ist es halt eben auch einigermaßen ordentlich. Es gibt natürlich Phasen, wo, wenn man jetzt am Bild arbeitet, dass man die Sachen halt einfach nur irgendwo ablegt und liegen lässt. Und dann wird es ein bisschen unordentlicher. Aber ich habe schon dann auch dann die Tendenz, zu bestimmten Zeitpunkten dann wieder alles zusammenzuräumen und dann sozusagen auch einen freien Blick zu haben auf das, was ich da gerade mache.
Wie bist denn du eigentlich dazu gekommen? Du sagst, deine Kinder, die hausen da mit dir und die kriegen das so nebenbei mit. Kommst du auch aus einem Elternhaus, wo Kunst irgendwie eine Bedeutung hatte?
Nein. Also ich komme aus einem klassischen Arbeiterhaushalt und da
Dachdecker.
Nicht Dachdecker, aber halt eben auch ein Handwerk. Und da spielte Kunst gar keine Rolle. Also da bin ich, glaube ich, sehr aus der Art geschlagen.
Was hat dich denn da angefixt? Also wie?
Gute Frage. Also ich glaube, als ich jünger war, so ganz, ganz zeitig war es so, dass ich mich in allen möglichen Bereichen getummelt habe. Also Schreiben, Fotografieren, Film, Musik, Malen. Und irgendwann musste ich mich für irgendwas entscheiden. Und dann ist es die Malerei geworden.
Bei Musik gehen ja so ein bisschen meine Ohren auf. Sag mal einmal kurz, welches Genre bist du da abgebogen?
Also ich habe schon relativ früh mich für die 70er und für die progressive Musik entschieden. Und das ist so auch das Genre geblieben, wo ich sozusagen die meisten Sachen höre und wo ich dann selber auch damals noch an der Schule mit einer Band Dinge gemacht habe, die zum Teil auch verrückt waren. Und die waren dann aber, nachher haben die eher so, wollten eher Mainstream sein. Und das war dann nicht mehr meins. Also mir war das etwas Abgefahrene dann doch lieber.
Ja. Aber interessant ist natürlich, wenn du da abgebogen bist oder dich entschieden hast für die Malerei, vielleicht kannst du mal beschreiben, wie sowas einen professionellen Weg nimmt. Du warst ja so nett und hast mir hier so ein Buch geschenkt heute. Erstmal nochmal ganz lieben Dank für das Werk hier, Weltgeist, mit einer Malerei hier vorn drauf, die für mich auch vollkommen als Foto durchgeht von einer jungen Dame. Ja. Wie oder wann ist man an dem Punkt, dass man sagt, ey, das möchte ich hier so professionell machen oder beziehungsweise das will ich jetzt auch in Galerien bringen, ich will das so richtig drauf haben als Handwerk. Wo ist das bei dir passiert?
Gute Frage. Also ich habe eigentlich, seitdem ich so 14 bin, ungefähr täglich gemalt. Ich habe das immer gemacht. Das war dann quasi mein normaler Tagesablauf. Also in die Schule möglichst zügig hinter sich lassen und dann anfangen zu arbeiten, zu malen. Und das war dann mehr oder weniger selbstverständlich. Also es war jetzt da irgendwie kein großer Plan dahinter, sondern ich werde malen und muss schauen, wie ich das sozusagen hinbekomme, dass das als Lebensweg irgendwie funktioniert. Und dann fängst du an zu studieren. Und
wo hast du das getan?
Hier in Kiel an der Mothesius in der Malklasse. Die hieß damals noch irgendwie Malklasse für gegenstandsbezogene Malerei. Mhm. Also es gab zwei Malklassen. Die eine, das waren die experimentellen und die anderen, das waren die Langweiler. Das waren die für die gegenstandsbezogene Malerei.
Das warst du.
Da war ich. Ich war bei den Langweilern, bei den Losern, die absolut nicht angesagt waren. Und dann ist man dabei und klar, da macht man natürlich auch Beobachtungen. Also Wenn du Malerei studierst, und das ist heute sicherlich nicht anders, wenn du in der freien Kunst unterwegs bist, dann ist das natürlich ein Raum, der unfassbar viel Freiheiten gibt. Das heißt, es gibt eigentlich kaum Regeln, die dich in diesem Studium einschränken. Mhm. Und dann merkt man halt eben schnell, dass es Charaktere gibt, die mit Freiheit nicht umgehen können. Die sind dann halt eben fast nie da. Und es gibt halt eben andere, die sich selbst dazu motivieren und disziplinieren können, halt regelmäßig zu arbeiten. Und so war meine Wahrnehmung halt von Anfang an, dass ich halt oft der Erste da war und auch der Letzte, der gegangen ist. Und zwischendurch waren auch mal Leute da.
Ist das vielleicht so ein bisschen dein Hintergrund, familiär, die Handwerker, oder dass du sagst, ich muss für mein Handwerk auch so richtig ackern gehen, das gehört so dazu?
Das gehört dazu. Also ich glaube, dass der Spruch, den ich, glaube ich, von zu Hause so mitgenommen habe, war, egal was man macht, dann mach es vernünftig.
Ja.
So, und das ist irgendwie auch meine Einstellung geblieben. Wenn ich das schon mache, dann möchte ich es halt eben auch vernünftig machen und nicht irgendwie so nebenbei oder luschig, ja, sondern richtig.
Ich kann beobachten, dass experimentelle und abstrakte Kunst natürlich auch ein Riesenmarkt ist. Und ich selbst, also meine Leinwände waren auf jeden Fall nie so gegenständlich wie deine, überhaupt gar nicht. Wenn ich Glück habe, wenn ich jetzt mal so an die Wand gucke zu der Leinwand, sehe ich mal, das Gelbe da unten könnte aussehen wie so eine gelbe U-Bahn, die im Schacht mal vorbeifährt. Das aber ja aus Versehen. Andere Menschen haben da auch schon irgendwo Häuser gesehen. Ich habe noch nie probiert, ein Haus zu zeichnen. Also ich verpiesel mich auch gerne so ein bisschen in das Abstrakte und lasse einfach das Material für mich wirken, um dann zu gucken, was kann ich da drin sehen. Ich würde jetzt nicht das Material nutzen können, um irgendwas abzubilden. Also es ist eigentlich ähnlich wie in der Musik. Ich experimentiere rum und irgendwann gefällt mir was. Aber zum Beispiel eine Filmmusik ist für mich immer die größte Kunst, weil die haben schon eine Emotion vorgegeben. Die haben schon mehr als nur ein Raster vorgegeben. Eigentlich steht die Geschichte schon. Und das muss dann abgebildet werden durch Musik. Und das ist auf Knopfdruck für mich einfach so die größte Kunst. Also Filmmusik ist für mich einfach noch 10 Level weiter. Und so ist für mich in der Malerei übersetzt dann eigentlich auch, dass abstrakte Kunst noch so ein Spiel ist und das, was du machst, ist einfach, finde ich, schon so der Endgegner dabei. Wie siehst du da drauf? Also wie schätzt du experimentelle Kunst ein? Würdest du es überhaupt vergleichen?
Ja, klar. Ich meine, das Feld der Kunst ist sehr, sehr groß und da hat alles seinen Platz und ich habe da auch kein Problem mit, dass es da andere Genres gibt, dass man da auch anders rangeht. Ne? Also das ist ja was ganz Natürliches, dass du quasi aus dem Materialeinsatz halt eben Formen entwickelst und dann am Ende sagst, das soll es jetzt sein. Im Extremfall kannst du ja sagen, ich lasse den Pinsel auf die Leinwand fallen und die Entscheidung ist dann nachher einfach nur, ob du sagst, das ist jetzt für mich vom Endergebnis her so befriedigend, dass ich sage, ich nehme das an als Werk. Und quasi dann der Akt sozusagen, der dann von dir noch vollzogen wird zu dem, was zufällig passiert, ist ja der des Beglaubigens, dass du sagst, ja, das ist es, das soll es sein. Das hast du ja, wenn du in der Musik anfängst zu improvisieren, hast du ja genau das Gleiche. Also du fängst an herumzuspielen und irgendwann hörst du, ja, das ist gut. Und dann soll es das sein. Und kannst vielleicht
in die Glück hast. Das beglaubige ich, das
finde ja,
ich
gut. Das beglaubigst du dann.
Das übernehme ich, genau, das ist, ne, gut.
Dann kriegt das sozusagen den Stempel, so soll es sein. Und letztendlich ist das vielleicht gar nicht anders als jetzt bei dem, was ich mache. Also es sieht natürlich am Ende sozusagen so geplant aus, aber es ist halt eben gar nicht so sehr geplant.
Also nee.
Im Vorfeld.
Also das sieht für mich, also auch zum Beispiel diese junge Dame hier auf dem Cover, die trägt eine Uniform.
Eine Uniform, richtig.
Und hat einen Pinsel in der Hand. Das geht für mich nicht zusammen. Weiß ich nicht, warum sie jetzt mit ihrer Uniform hochdekoriert da malen möchte. Ja. Aber das sieht für mich wirklich aus wie gestellt. Mädel, stell dich mit dieser Uniform mal
richtig
hin. Ich zeichne dich ab.
Also, aber vorher passiert ja schon ganz viel.
Okay, was passiert davor? Wo liegen da noch die Zufälle bei denen?
Genau, ja, die Zufälle liegen ja erstmal, dass ich überlege, was will ich denn überhaupt machen? Also das heißt, ich muss ja mit Ideen rumspielen. Das ist ja schon mal sozusagen eine Ebene, die vielleicht da jetzt gar nicht sichtbar wird, aber die ganz wichtig ist. Also man lässt sich verschiedene Dinge durch den Kopf gehen, man hat so Bilder im Kopf und dann fängt man an zu überlegen, was man machen möchte. Und das, ich meine, wenn man nicht weiß, was dort zu sehen ist, kann man mit dem Bild ja auch nicht viel anfangen. Also es ist sozusagen die Nachstellung einer Nachstellung. Also es gibt ja Anders Breivik, den Attentäter aus Schweden. Und das ist ein rechtsextremer Attentäter gewesen. Und der war halt eben so ein christlicher Verschwörungstheoretiker.
Ja.
Hat ja auch dann ein Riesenmanifest veröffentlicht und die ganze Serie dreht sich quasi inhaltlich um solche Gestalten. Und das, was man da sieht, nimmt Bezug auf ein ganz prominentes Foto von ihm, das er im Internet halt eben verbreitet hat, wo er in so einer Fantasieuniform selbst quasi als abendländischer Ritter, sozusagen als Retter des Abendlands sich darstellt. Mhm. Und das ist schon eine aus verschiedenen Sachen zusammengeklaubte und zusammengebaute Uniform. Also man kann die einzelnen Elemente nachvollziehen, wo er die einzelnen Sachen geholt hat. Also das ist eigentlich eine, ich glaube, eine Ausgeh- oder Garde-Uniform der amerikanischen Marines, die er da benutzt hat. Und dann hat er so alle möglichen Fantasieorden da dran gehängt, die man so halt eben kaufen kann im Internet, und hat dann tatsächlich so ernsthaft quasi als Ritter von der traurigen Gestalt letztendlich posiert und stellt damit so ein ganz merkwürdiges, krudes Sendungsbewusstsein aus mit diesem Bild. Und ich habe das dann nochmal aufgenommen, und wenn man jetzt genau hinguckt, sind das alles Sachen, die aus Pappe oder irgendwas anderem sozusagen nochmal nachgebaut sind. Mhm. Also quasi die Imitation der Imitation dann ins Bild gebracht.
Ja, es ist zu erkennen. Natürlich ist es zu erkennen. Es ist ja wie ein Foto.
Und das heißt also,
wenn, aber es ist ein junges Mädchen mit einer rosa Spange zu sehen. Richtig. Da habe ich sofort die Frage im Kopf, steht da wirklich ein Mädchen
vor dir? Da steht dann wirklich ein Mädchen, genau.
Weil die Sachen sind so nah dran, dass ich denke, da muss jemand Model stehen sozusagen. Ja, klar,
natürlich. Okay. Genau. Aber das ist halt eben sozusagen der lange Prozess bis zu dem Moment. Der ist sehr sozusagen wendungsreich. Also was nehme ich an Materialien? Was übernehme ich jetzt eigentlich? Dann nachher, wenn ich sozusagen diese billige Imitation der Imitation gebastelt habe, das ist ja ein Teil des Prozesses eigentlich, ne? Also das ist ja, muss ja erstmal alles angefertigt werden. Dann geht es halt eben darum, wie steht die Person da, wie soll sie schauen, soll da dieser Pinsel hin, warum? Also eigentlich hat er in dem Originalbild hat er einfach zwei weiße Handschuhe an. Mhm. Und das ist dann einfach ein ganz langer Prozess, bis es dann zu sozusagen diesem Bild kommt. Und dann gibt es sozusagen in der malerischen Umsetzung auch immer noch Dinge, die man dann verändert, was man da jetzt nicht sehen kann. Das ist ein ganz langer Weg bis zu dem Bild hin.
Dann ploppen bei mir jetzt aber Fragen auf. Pass mal auf. Ich habe von dir Werke gesehen. Da liegt in einer großen Lagerhalle eine nicht begleitete Frau in einer Wanne und wird gezeichnet. Das heißt, dieses Szenario hat es auch dann in echt gegeben, dass du es zeichnen kannst?
Ja. Also es gibt eigentlich bei all meinen Bildern gibt es quasi diese reale Situation als Vorbild. Und das meiste, was in den Bildern drin steckt, so an Requisiten oder Bauten oder so, das wird alles vorher gebaut und ist dann nachher im Bild zu sehen, ja.
Das erklärt auch die fünfstelligen Beträge.
Naja, es ist halt sehr aufwendig, bis man dann sozusagen erstmal zum Malen kommt. Und der Malprozess ist dann auch nochmal ein kleines Stück Arbeit. Und insofern, ja.
Wow, wo sind eigentlich deine Bilder zu finden? Also ich weiß, wir haben sonst im Poddy hier immer so am Ende unseren Werbeblock, sage ich jetzt mal so. Ich finde es aber ganz sinnvoll, vielleicht, dass du jetzt auch in dem Zuge schon mal raushaust, wo man deine Sachen sehen kann, weil ich finde es absolut wert, sich das in echt mal anzuschauen. Ja. Also ich werde auf jeden Fall auch probieren, da rumzukommen, um die Sachen mal in voller Größe zu sehen, um da mal zu sehen, wo ist jetzt Pinselduktus und wie wirkt das Ganze in echt. Auch wenn ich hier mich über das Buch natürlich auch schon mal mega freue. Wo kann man dich als nächstes sehen hier in Kiel?
Also wo man mich sozusagen durchgehend sehen kann. Hier in Schleswig-Holstein sind, glaube ich, zwei Stationen. Also es gibt einmal in der Ständigen Sammlung in Flensburg im Museumsberg. In einem Raum sind zwei Arbeiten zu sehen. Die hängen da jetzt noch und bis die dann irgendwann in ein paar Jahren wieder umbauen, bleiben die da auch hängen. Schloss Gottorf im Landesmuseum sind auch zwei Arbeiten in der Norddeutschen Galerie. Die müssten da auch noch hängen, bin mir nicht ganz sicher. Sie sind auch in der Ständigen Sammlung.
Ich habe letztens gerade so eine Dokumentation über den Kunstraub in der DDR noch mal gesehen. Gotha.
Ja.
Solltest vielleicht ab und zu mal hinfahren, gucken, ob die noch hängen.
Okay, ich weiß gar nicht, wie gut die hier gesichert sind
in Schleswig-Holstein. Gibt es in Kiel auch was zu sehen?
Ja, in Kiel gibt es dann jetzt demnächst in der Stadtgalerie, da gibt es eine Ausstellung Dissonance, Plattform Germany. Das sind Malereipositionen von Künstlerinnen und Künstlern, ab dem Geburtsjahrgang 72, also meinem Jahrgang, bin da gerade noch reingerutscht. Und die war ursprünglich in Berlin im letzten Jahr, erste Station. Und die kommt jetzt nach Kiel und da ist die Eröffnung am 15.03. um 19 Uhr. Da sind alle herzlich eingeladen zu erscheinen und sich das anzuschauen.
Das klingt gut. Ich habe auch vor, den Poddy hier zügig rauszuhauen. Wir haben ja heute den 4. März. Also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt Mitte der Woche das schon kommt. Also insofern der Aufruf, dort mal vorbeizuschauen in der Stadtgalerie.
Ja, das ist so die nächste Gelegenheit hier. Und dann,
was wird da von dir zu sehen sein?
Das sind zwei große Arbeiten. Also eine, die ist auch in dem Buch, das da liegt, zu sehen. Wie gesagt, es ist inhaltlich immer noch der gleiche Kontext. Also es geht um Ideologien. In den letzten Jahren habe ich mich viel mit rechten Ideologien auseinandergesetzt. Hatte zuletzt halt eben der Katalog ist zu einer großen Ausstellung, die in Dortmund war. Das waren 1000 Quadratmeter, also eine wirklich riesige Ausstellung. Und da ist einmal ein Bild aus einer Serie, die nennt sich München leuchtet. Da geht es also um Themen, die in diesem Kontext angesiedelt sind, die aber einen Bezug zur Stadt München haben. Das eine Bild, das zu sehen sein wird, bezieht sich auf den Oktoberfestanschlag von 1980. Mhm. Und das andere Bild bezieht sich sozusagen auf einen, soll man sagen, geistigen Väter dieser Richtung, auf das berühmte Vier-Elemente-Triptychon von Adolf Ziegler. Das war sozusagen eins der wichtigsten Propagandabilder oder sozusagen prominentesten Bilder für die NS-Kunst. Und da habe ich eine 1:1 Paraphrase, was den Maßstab angeht, gemalt und setze mich damit auseinander. Und das wird da zum ersten Mal zu sehen sein.
Okay, ich bin gespannt. Da sind ja auch noch weitere KünstlerInnen, sagtest du.
Genau,
ja,
für 40, glaube ich, ungefähr sind
es. Okay. Ja. Warum sollten sich das vor allem junge Leute angucken? Also ich behaupte jetzt einfach mal, ich sehe es natürlich auch so ein bisschen bei den Statistiken, sind ja viele junge Leute, die sich den Poddy hier auch anhören. Mhm. Warum sollten sich vor allen Dingen junge Leute das angucken?
Um der bildenden Kunst eine Zukunft zu geben. Denn wenn man in der bildenden Kunst unterwegs ist, merkt man, dass sehr viel alte Leute da sind.
Ja.
Also egal, wo man ist. Also es gibt eine signifikante Ausnahme. Wenn man in Berlin ausstellt, sind junge Leute da. Wenn man im Rest der Republik ausstellt, sind es halt eben sehr oft dann ältere Jahrgänge. Und insofern wäre das schön, wenn da auch was nachkommt. Das ist ein reales Problem in der Kunstwelt, dass also quasi Sammler, Käufer, Leute, die Kunstvereine verantworten, dass da so ein Generationswechsel stattfinden muss. Und es gibt zum Beispiel Kunstsammler, wenn die sterben, die Erben haben keine Lust mehr auf die Sammlung. Lassen sie dann vielleicht versteigern und dann löst sich das alles wieder auf. Mhm. Insofern ist es schon wichtig, dass der Nachwuchs sich damit auseinandersetzt. Und ja, insgesamt ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit, einen Überblick über das, was Malerei im Moment so auszeichnet in der Gegenwart, dort zu sehen. Also es ist ein großer Querschnitt. Wie gesagt, das sind alles 1972 oder jünger, sind noch deutlich jüngere Künstlerinnen und Künstler beteiligt. Es ist ein großes Spektrum an Stilen und Möglichkeiten, also all dem auch, ne, abstrakte Malerei und ja, alles zwischen diesem Pol und dem, was ich mache, ist da eigentlich vertreten. Und es sind halt eben nicht nur deutsche Künstler, sondern die Vorgabe war nicht Platform Germany, also quasi Künstlerinnen und Künstler, die in Deutschland arbeiten, die einen Bezug zu Deutschland haben. Das ist ein großer Schwerpunkt natürlich mit Künstlern und Künstlern aus Berlin, weil es da gestartet hat. Aber ja, man kriegt einfach viel Unterschiedliches zu sehen.
Ja, also wer in Kiel auch mal Berliner Künstler sehen will, man braucht früher, es gab Zeiten, wenn man da irgendwie DJs gebucht hat, da brauchte nur in Klammern Berlin dahinter stehen. Auf einmal sind die Kieler gekommen, Berlin hatte einen großen Hype. Mittlerweile ist es irgendwie nicht mehr so. Hast du vielleicht hast du eine Theorie, warum diese jungen Leute einfach fehlen in dieser Szene? Also ist das einfach Desinteresse? Es gibt ja immer so unterschiedliche Theorien, auch ob jetzt nur junge Menschen auch politisch desinteressiert sind. Ich habe das Gefühl, dass gerade ein bisschen hipper, auch das ist ein idiotisches Wort in dem Zusammenhang, aber es ist ein bisschen hipper, sich für Politik wieder zu interessieren, gerade finde ich. Warum ist das mit der bildenden Kunst gerade nicht so hip für die Jüngeren? Hast du da eine Theorie?
Ja, schwer zu sagen. Ich meine,
weil es wirklich Arbeit ist vielleicht. Das wäre eine steile These.
Naja, also ich meine, es gibt ja natürlich nach wie vor Menschen, die bildende Kunst studieren und sich damit auseinandersetzen. Malerei ist vielleicht tatsächlich jetzt bei denjenigen, die jetzt nachkommen, nicht mehr so sehr ein primäres Medium, weil sie halt eben auch mit anderen medialen Kontexten aufgewachsen sind. Und das heißt, die bewegen sich dann vielleicht auch in anderen Medien mehr. Malerei hat dann vielleicht auch so den Ruf, ja, so ein bisschen abgestanden zu sein. Das ist ja alles, weiß ich nicht, da muss man Farbe und Pinsel und ist das nicht alles so 20. Jahrhundert, muss das denn wirklich noch sein?
Ja.
Also es ist schwer zu sagen. Also es ist einfach ein Feld, wo viele neue Möglichkeiten auch gegeben sind. Und da ist jetzt sozusagen die Malerei als solche jetzt nicht mehr das Leitmedium, das im 20. Jahrhundert war.
Ja, also ich werde im Bereich der Musikproduktion auch als erstes immer gefragt, welches Instrument ich dann auch spiele oder ob ich noch eins spiele. Und da gibt es zum Glück auch Verständnis, wenn man sagt, hey, wenn ich jetzt wirklich Notenlehre und sowas alles studiert hätte und Instrument spielen gelernt hätte, könnte es sein, dass ich in der experimentellen Musik einige Möglichkeiten für mich ausschließe, also Dinge auch mal so schräg in Anführungsstrichen zu produzieren und diese Unfälle entstehen zu lassen. Wir hatten ja vorhin auch schon kurz über diesen Moment gesprochen, wo auch Spontanes mit reinkommt und was Unvorhersehbares irgendwie passiert. Das heißt, diese ganze Lehre kann ja auch Dinge kaputt machen dann so ein bisschen. Aber auf der anderen Seite kenne ich halt auch die Tendenz, wenn man zum Beispiel im Bereich Mode schaut oder so, da gab es ja auch immer große Schöpfer, die konnten auch mit Bleistift und so weiter erstmal ihre Werke schon auf Papier bringen und hatten ein gewisses Handwerk und konnten dann daraus wieder schöpfen für ihre Mode. Also es ist so ein bisschen diese Kontroverse, die da drin steckt. Macht eigentlich die Lehre was kaputt oder ist dieses ganze Fachwissen einfach notwendig, um dann das nachher auch wieder zu abstrahieren? Wie stehst du?
Ich glaube nicht, dass das sozusagen profunde Fertigkeiten und Kenntnisse ein Hindernis sein müssen. Also ganz im Gegenteil. Ich meine, du kannst es ja trotzdem geschehen lassen und offen bleiben, hast dann aber die Möglichkeit, auf der Basis, die du dann sozusagen als Hintergrund mitbringst, mit diesen Zufällen und den Zufallsergebnissen natürlich noch besser umzugehen. Weil irgendwann, wenn du ein Kunstwerk gestaltest, ist natürlich der Prozess offen und die Offenheit ist wichtig. Aber du musst natürlich dann auch den Moment erkennen, wo du etwas dann als etwas erkennst und damit weiterarbeiten kannst. Und da ist natürlich ein Hintergrund und Fähigkeiten und Kenntnisse natürlich enorm wichtig, weil sonst verpasst du vielleicht deinen Augenblick, weil du nicht erkennst, dass es der Augenblick ist.
Ja, ich behaupte auch einfach mal, das ist ja in vielen Bereichen der Kunst so, also auch ein Helge Schneider, der mit Absicht sein Instrument so schräg spielt, das kann er auch vor allen Dingen so geil schräg spielen, weil er auch exakt wüsste, wie es gerade wirklich geht.
Das ist, glaube ich, so bei allen Kunstformen so.
Ja.
Also, dass du die Freiheit dir erlauben kannst in dem Moment, wo du halt tatsächlich auch weißt, wie es richtig geht. Ja. Weil sonst, ich meine, wenn ich jetzt nur sage, ich bin jetzt irgendwie ein Vertreter der Freiheit und ich muss eigentlich nichts wissen und nichts können, dann weiß ich auch nicht, was ich tue. Und dann weiß ich noch nicht mal, ob das gut ist, was ich gerade mache und es passiert oder es passiert nicht. Ich glaube nicht, dass das eine gute Strategie ist.
Ja, das ist mal so abhängig auch vom Zufall.
Ja.
Das muss ja auch nicht sein. Wir hatten vorhin im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass du ja in Kiel jetzt auch in der Stadtgalerie landest, weil du mit einem ganz anderen Pferd einreitest, nämlich richtig, mit dieser Veranstaltungsreihe, die in Berlin begonnen hat und jetzt halt auch mal in Kiel tagt sozusagen. Ja. Kannst du vielleicht mal einen Blick auf Kiel und also deinen ganz persönlichen Weg in Kiel nochmal werfen?
Ja, wie gesagt, ne, 92 bin ich hier angekommen, habe dann studiert und so dieser Hype um Berlin, der war eigentlich immer schon da. Also das war immer so, wenn man fertig ist, dann muss man hier raus. Das war immer, ist, glaube ich, das ist heute zum Teil sicherlich auch noch so, dass man sagt, also
ich bin in jedem zweiten
Podcast. Ja, ne, also wenn ich hier fertig bin, dann muss ich unbedingt raus.
Hamburg oder Berlin,
genau,
am ehesten Berlin. Genau, Hamburg ist noch so ein bisschen die Möglichkeit, nochmal nach Hause zu scheißen wieder. Ne?
Genau, also Hamburg war, glaube ich, in der bildenden Kunst nicht so interessant, dass man dann dahin geht, sondern es war immer direkt nach Berlin. Und das ist immer so gewesen und ist auch immer noch so. Da ist natürlich der Fehlschluss dabei, dass man in Berlin nicht auf jemanden wartet, der aus Kiel kommt. Dass man in Berlin wahrscheinlich auch gar nicht weiß, dass es Kiel überhaupt gibt. Also es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie mit großen Lorbeeren schon ankommt.
Ja, wir hatten im Vorgespräch, ich sagte ja auch, Mensch, Mutius hat doch so einen guten Ruf und alle, das ist doch, also ich höre das immer so, dass viele nach Kiel kommen, weil die so einen guten Ruf hat. Das konntest du auch irgendwie so ein bisschen anders einordnen.
Also das ist mir bis jetzt so nicht aufgefallen. Also sie hat sicherlich jetzt irgendwie keinen schlechten Ruf oder dass dann niemand hin möchte. Aber wenn du irgendwo in Deutschland bist und dann überlegst, wo möchte ich denn Kunst studieren, würde ich behaupten, dass jetzt Kiel nicht der erste Name ist, der dir einfällt. Das sind dann andere Städte. Das sind dann halt eben Berlin, Düsseldorf, Hamburg, vielleicht München oder im Norden, vielleicht dann noch Braunschweig zum Beispiel. Also das sind dann nochmal andere Adressen, die sozusagen ein anderes Renommee haben. Das liegt natürlich daran, dass die Mothesius halt eben auch spät eigenständige Kunsthochschule geworden ist. Naja, und
das war dein Einstieg
hier? Das war mein Einstieg hier, genau. Und dann war mir aber auch schon irgendwie relativ klar und ist mir auch relativ früh dann gespiegelt worden, dass ich halt eben in der Langweilerklasse bin. Ne? Also da passiert nichts Verrücktes und nichts Aufregendes. Die malen immer nur irgendwelche Dinge ab.
Diese E gibt,
das ist ja so langweilig. Also insofern ist das jetzt kein Karrieresprungbrett in Kiel in der Klasse für gegenstandsbezogene Malerei gestartet zu sein. Also ich will nicht sagen, das ist ein Klotz am Bein, aber es ist jedenfalls irgendwie nichts, was dich irgendwie pushen würde. Und ja, da musst du halt eben selber sehen. Und ich habe Glück gehabt. Also ich habe während des Studiums schon dann in Neumünster eine Einzelausstellung gehabt. Habe dann noch so ein paar Sachen auch verkauft schon. Dann gab es ein Arbeitsstipendium und dann hat zufällig eine Galeristin aus Hamburg meine Arbeiten hier irgendwo in Kiel bei einer Gruppenausstellung gesehen und hat dann gesagt, sie würde mit mir gerne Ausstellung machen. Das habe ich dann da auch gemacht, so bis 2004, 5, 6 oder so. Dann ist die Galerie eingegangen, dann hat mich aber eine Galerie aus Stuttgart kontaktiert, dann habe ich da was gemacht, dann ging es weiter mit der ersten Galerie in Berlin.
Junge Menschen.
Ja, junge Menschen, ja genau. Aber die waren da, glaube ich, auch schon damals schon jünger als ich, weil das hat dort eine ganze Weile gedauert. Ja, und wenn du dann einmal da bist, dann ergibt sich immer so das eine aus dem anderen. Und womit man einfach rechnen muss, womit man leben muss, ist halt eben ein permanentes Galerie geboren werden und sterben. Also es ist sehr viel Fluktuation. Also du hast ja in Berlin, glaube ich, weltweit die höchste Galeriedichte. Also ich glaube, das toppt sogar nochmal New York, was die Dichte an Galerien und Ausstellungsräumen angeht. Also da ist immer irgendwas. Und aber Berlin ist, wie wir wissen, arm, aber sexy. Das heißt also, Verkäufe sozusagen in diesem unteren Segment, wo du einsteigst, sind nicht leicht. Also da haben die alle wirklich dran zu knapsen und viele Galerien gehen dann halt nach einer gewissen Zeit ein. Bei mir war das leider oft so, dass es eher so persönliche Gründe waren, warum die dann aufgehört haben nach 2-3 Jahren. Und jetzt bin ich bei der dritten Galerie. Ja, da baut sich dann so langsam ein Kreis auf von Leuten, die deine Sachen interessieren, die Dinge sammeln. Und ich habe Glück gehabt, ich habe eigentlich immer parallel mehr als in Galerien, halt eben Kunstvereinen so in Deutschland überall ausgestellt. Da hat man dann halt die Kontakte zu Leuten, die dann vielleicht an Museen arbeiten. Und da habe ich eigentlich letztendlich, glaube ich, mehr Ausstellungen, Einzelausstellungen auch in Museen und Kunstvereinen gehabt, als jetzt in Galerien. Und das war mir letztendlich auch immer wichtiger. Also die Sichtbarkeit ist mir wichtiger, als dass jemand irgendwie einen hohen Betrag für ein Bild zahlt. Das ist auch schön, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass ich möglichst viel zeigen kann. Das ist so das Primäre.
Ja, die dusselige Frage musst du mir mal erlauben. Ich kenne das halt in der Musik, dass die Kohle durch die Auftritte reinkommt. Wenn man Glück hat, fallen so ein paar Tantiemen irgendwie bei Labels dann mal ab. Da gibt es so Prozente. Wie geht das überhaupt in der Malerei? Also welche Beträge werden vorher so abgeknapst? Ne? Also in der Musik ist das so, das Label nimmt sich was weg, dann sind meist die großen Plattformen, weiß ich, Beatport, iTunes, die sich da auch vorher schon mal noch einen ganzen Batzen wegnehmen. Das heißt, für den Künstler oder die Künstlerin ist nachher gar nicht mehr viel übrig. Da gibt es natürlich auch noch ein paar selbstverwaltete Plattformen wie Bandcamp, wo dann ein bisschen mehr bei den KünstlerInnen ankommt. Mhm. Aber wie geht das in der Malerei?
Ja, das ist ähnlich traurig.
Also erzähl uns die Dramödie.
Die Dramödie, ja. Also es ist klar, wenn du in der Galerie, sagen wir mal, eine Ausstellung machst und du verkaufst ein Bild für 10.000 Euro, dann sind 5.000 schon mal weg, weil die gehören der Galerie.
Okay, also 50-50 ist schon mal der erste Split.
Das ist Standard, genau.
Okay.
So, das ist dann weg. Das musst du dann noch versteuern, Umsatzsteuer. Einkommensteuer,
ja. Wir sind ja in Deutschland.
Ja, genau. Und dann kannst du überlegen, wie viel dann am Ende noch übrig bleibt. Also sozusagen die Preisschilder in den Galerien, da sagen dann manche Leute immer, oh ja, da muss er ja reich sein. Ja, also reich werden dann viele vielleicht, also ein bisschen zum Staat, aber
die Künstlerin nicht.
Nee, ne? Also richtig reich werden, da gibt es ja nur ganz wenige, die wirklich da so viel einnehmen, dass sie davon wirklich ein großes, sorgenfreies, luxuriöses Leben von leben können. Das sind nicht so viele.
Ja, wir haben vorab beschlossen, wir müssen niemanden langweilen damit, dass wir auch noch langweilige Jobs nebenbei haben. Aber warst du irgendwann auch mal an einem Punkt, wo du für dich probiert hast, nur von der Kunst zu leben?
Nein. Die Versuchung hat sich eigentlich nicht für mich ergeben, weil zum einen, wenn du eine relativ große Familie hast, dann musst du halt einfach ein stabiles Einkommen haben, um die zu finanzieren. Und
so sieht's aus.
Kannst du ja nicht sagen, ich möchte mich jetzt sozusagen allein in der Kunst verwirklichen. Alle anderen müssen mal sehen, wie sie klarkommen. Also das war so der eine Grund.
Alleine ist nochmal anders, ne?
Da kann man sagen,
ich gehe das Risiko ein und wenn es nicht klappt, gehe ich halt jobben, scheiß drauf, ne? Okay. Ich esse auch mal einen Toast, aber das müssen jetzt die Kinder nicht haben.
Genau, das wäre also wirklich für mich überhaupt kein Problem. Aber da ich eben nicht alleine bin, war das sozusagen nicht so eine richtige Option. Ja, und das andere ist halt eben, dass ich natürlich neben Kunst auch Philosophie studiert habe. Das war mir auch genauso wichtig und ich fürchte auch, dass das in meinen künstlerischen Arbeiten manchmal auch mit zum Ausdruck kommt, dass es nicht so ganz einfach ist. Und insofern war das für mich kein Problem, halt eben in dem Bereich auch zu arbeiten. Und ich schlafe halt wenig.
Ja.
So. Deswegen kann ich das gut vereinbaren.
Was treibt dich eigentlich sonst? Jetzt reden wir die ganze Zeit, ich wollte natürlich auch unbedingt über Kunst mit dir sprechen und auch ein bisschen deine Maltechnik und so weiter, ist alles wichtig. Aber jetzt sitzt du gerade mal hier. Was machst du eigentlich sonst so? Also ich kann mir vorstellen, die Bilder, die dauern ewig, aber du bist ja nicht nur in deinem Atelier. Was macht den Menschen René denn ansonsten noch so glücklich in seinem Leben, außer Family?
Also ich habe tatsächlich noch zwei Gitarren und ein MIDI-Keyboard an meinem Schreibtisch. Und wenn ich mal Zeit habe, dann spiele ich da so ein bisschen drauf rum. Aber es ist klar, wenn du nicht regelmäßig ein Instrument spielst, dann ist das
ernüchternd.
Und manchmal denkt man sich, nee, komm, schnell wieder weg. Aber sie sind halt eben noch da. Also es ist irgendwie so, die brauche ich noch so in meiner Nähe. Und ansonsten, ja, was mache ich sonst noch? Was macht mich glücklich? Also,
Sport vielleicht noch? Du bist noch voll im Saft. Also du bist 10 Jahre älter als ich. Ich habe die 105 wieder auf der Waage und so weiter. Du siehst aus, als wenn du irgendwie noch dich ein bisschen bewegst.
Ja, also jetzt in letzter Zeit hat's wieder so ein bisschen, habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Aber tatsächlich, ja, mache ich auch noch Sport dann regelmäßig, wenn ich es dann mache. Ja, komm du mal in mein Alter, dann hast du das auch nötig. Wirst du merken.
Ja, ich war gestern nach meiner großen Verletzung irgendwie erstmal nicht mal wieder beim Sport, vorher nur Krankengymnastik. Also ich merke auch, im Kopf muss ich umschalten, weg von Leistung, sondern wirklich fit bleiben, mehr bewegen als Sport treiben. Also, aber es ist halt echt schwierig. Gut, damit wollen wir
jetzt
auch
jetzt bei dem alteren Themen.
Ja, genau, damit wollen wir auch niemanden langweilen. Nein. Wir sind natürlich total cool und hip.
Ja, auf jeden Fall.
Nein, gibt es eigentlich noch so Sachen in Kiel, die du auch verfolgst? Gibt es einige lokale KünstlerInnen, wo du sagst, so, ey, da habe ich ein Auge drauf, das ist, selbst wenn es eine ganz andere Richtung ist, das finde ich irgendwie geil.
Ja, also es gibt sozusagen schon eine langjährige Verbindung mit Arne Rautenberg, ne, also dem Schriftsteller. Wir haben auch mal Dinge zusammen gemacht, also da gibt es eine Verbindung, aber ansonsten, ich wohne in Russsee, ne? Das ist also jetzt nicht mitten in Kiel, das beschreibt das ganz gut, ich bin ganz, ganz zufrieden in meinem Atelier mit meiner Arbeit und habe jetzt eigentlich tatsächlich wenig Anlässe, tatsächlich auch nach Kiel reinzugehen, also ich arbeite.
Ja.
Also das erfüllt mich und ansonsten kriege ich jetzt gar nicht so viel mit.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, ist vielleicht auch nicht so schlimm. Also jetzt bist du zwar mal hier so auf der Durchreise und auch mit dieser Ausstellung jetzt mal wieder in Kiel, aber vielleicht ist deine Bühne einfach doch auch woanders.
Ja,
ist also, dann halt so, ne?
Ist halt so. Und ich meine, es gibt halt eben ja auch nicht so viele Gelegenheiten und Möglichkeiten. Also jetzt für mich sozusagen als bildender Künstler mit dem, was ich mache, sind die Möglichkeiten ja begrenzt auch hier.
Aber ich finde es so schade. Und deswegen habe ich dich ja auch schon, als ich den Poddy angefangen habe, ich habe ja ziemlich früh mit dir schon geschrieben, Deswegen finde ich schön, dass du auch jetzt Bescheid gesagt hast, dass aktuell mal was für dich hier in Kiel, oder das, nee, nicht für dich, sondern ich finde eigentlich für Kiel läuft gerade mal was Geiles mit dir hier auch. Es läuft viel Cooles so, keine Frage, das will ich nicht in Abrede stellen. Aber ich finde das so schade, dass so begnadete Sachen in Kiel manchmal auch echt nicht punkten. Ne? Also wir hatten ja vorhin auch schon kurz so über die Musik mal gesprochen. Da gibt es ja auch wirklich einige, sehr wenige vielleicht nur, aber die auf fettesten Labels wie Cocoon geile Musikreleases machen. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass nicht mal die angeblich angesagten Clubs in Kiel wissen, dass zum Beispiel ein Rico Püstel hier im Umland wohnt, der seit Jahren straight Platten rausbringt und ein begnadeter Musiker ist, das auch hier studiert hat, also der wirklich auch von der Pike auf, wie du, das ganze Musikhandwerk drauf hat, und das hörst du wirklich mit jeder Produktion, und ich glaube, das letzte Mal da vor 10 Jahren bei mir irgendwo auf einer Veranstaltung gespielt, und das ist natürlich der Abend, wo kein Schwanz kommt. Es ist einfach so. Und macht das nicht auch ein bisschen unglücklich, wenn man eigentlich weiß, dass man woanders so eine Bühne hat, aber hier so in Kiel nicht so richtig was zurückkommt? Also mich macht das kirre, deswegen ist mir ein Bedürfnis, auch für diese Sichtbarkeit zu sorgen und hier auch zu sagen, zieht euch mal bitte René Schumachers rein, wenn er gefälligst hier mal in der Nähe ist.
Ja, unglücklich ist vielleicht ein großes Wort, das ist eben so. Also ich meine, ich bin ja gerne in Kiel und ziehe aus Kiel auch nicht mehr weg, also das sehe ich jetzt nicht. Ich schätze das alles hier, aber was so die Kunstszene angeht, gibt es halt eben nicht die Verbindung. Es ist ja auch oft so, dass persönliche Verbindungen eine Rolle spielen.
Ja.
Ja, also was weiß ich, man kennt jemanden und man ist dann irgendwie da drin, und das hängt halt eben, also zum einen damit zusammen, dass das jetzt sich so nicht ergeben hat, und das liegt natürlich zum Teil auch an mir, weil ich halt eben nicht jemand bin, der irgendwie sich überall zeigt und dann immer mit dabei ist, oder wenn jetzt irgendwo eine Ausstellungseröffnung ist, dann bin ich da nicht vor Ort, weil ich in meinem Atelier bin und arbeite. Insofern will ich gar nicht mal jetzt so aus meiner Sicht jetzt Kiel irgendwie die Schuld zuweisen, sondern das liegt halt eben auch an mir, dass ich nicht jemand bin, der viel rausgeht oder sich viel zeigt oder sich viel darum kümmert, hier dann präsent zu sein. Mhm. Also ich habe ja hier zweimal im Kunstraum B ausgestellt auch, einmal in der alten Location und dann jetzt in den neuen Ort, wo sie jetzt sind. Also immer dann, wenn sich die Gelegenheit ergab oder ich nachgefragt habe, hat sich da auch was ergeben. Das hat auch funktioniert, aber weiß nicht. Also ich meine, damit hat man ja auch schon mehr oder weniger fast alles abgegrast, was man hier machen kann. Und in die Stadtgalerie komme ich, wie du sagst, nur über den Umweg aus Berlin auf der Durchreise nach Bukarest.
Ja.
Ja.
Aber cool, dass es für dich mal klappt. Ich versuche auf jeden Fall, mir das auch mal anzugucken, die Sachen in groß. Die Empfehlung an die Menschen ist ausgesprochen. Hast du eigentlich sonst gerade im Leben irgendwelche Themen, die dich noch so neben der Kunst bewegen, wo du sagst, hey, das ist gerade, was mich interessiert, da könnte vielleicht sogar auch mal eine nächste Reihe Kunst draus werden. Mhm. Also du hast ja vorhin auch schon so zu diesen politischen Bezügen gesprochen in deinen letzten Arbeiten. Gibt es irgendwas, was dich gerade wieder bewegt?
Also das habe ich jetzt so die letzten 5, 6, 7 Jahre habe ich mich wirklich intensiv mit diesen Sachen beschäftigt und bin froh, dass ich das jetzt mehr oder weniger abschließe und erstmal wieder hinter mir lassen kann.
Ja. Macht auch was mit einem, ne?
Ja,
also eine Zeit lang habe ich einen sehr düsteren Techno gemacht und ich habe einfach gemerkt, ohne dass ich es will, ich habe es halt rein technisch produziert und war voll in diesem Film und habe einfach nach diesen 5, 6 Jahren irgendwie auch gemerkt, ey, das nimmt auch einen Einfluss einfach so, ne? Also diese Themen, die du jetzt genannt hast, die finde ich sind auch schon ein bisschen drückend so.
Jo.
Und deswegen sagst du auch, es ist vielleicht nicht schlecht, das mal zu beenden.
Also ich habe wirklich viel dazu gemacht, und jetzt mit dem letzten Bild, das dann jetzt hier in Kiel zu sehen sein wird, dieses große Bild, dass diese Ziegler-Paraphrase, damit ist für mich auch so ein Endpunkt dann erreicht. Also das Kapitel wird dann erstmal geschlossen. Aber klar, das war parallel jetzt in der philosophischen Arbeit, waren das ähnliche Themen. Also sozusagen das, was da jetzt in den Bildern verarbeitet wird, diese Tendenzen, die gibt es natürlich halt im Gesamtgesellschaftlichen. Das sind halt Themen, die du auch philosophisch bearbeiten kannst. Auch das ist ziemlich deprimierend letztendlich, nicht, wenn du sozusagen daran arbeitest, naja, also welchen Begriff von Wahrheit kann man denn noch durchsetzen? Wie kann man das legitimieren? Wie kann man sozusagen diesen ganzen Tendenzen entgegenwirken, dass sozusagen Meinungen an die Stelle von Wahrheiten treten, dass da keine wirklichen Kriterien mehr existieren? um das unterscheiden zu können, angeblich. Und das sind halt eben auch Themen, die philosophisch interessant sind, aber halt eben, naja, genauso wenig erfreulich. Ja. Insofern ist mein Beschluss erstmal, dass ich jetzt dieses Kapitel zumindest vorerst mal so ein bisschen schließe und dann gucke ich, was passiert. Also das ist so bei meiner Art zu arbeiten, ist es so, dass ich vielleicht Ideen für 10 Bilder habe und davon setze ich 1, 2 um, einfach weil es halt auch sehr aufwendig ist. Das heißt also, es gibt auch noch eine große Halde an Ideen, wo ich dann wieder reingehe, wo ich mich dann wieder inspirieren lasse und dann entsteht was Neues. Aber ich weiß vorher nie, was passiert.
Okay, dann passiert. Kannst du da nichts teasen. Aber mir ist gerade noch eine Frage eingefallen, als du meinst, du sitzt sehr lang dran. Das wollte ich dich fragen. Wie lange sitzt du denn da dran? Wenn du jetzt, wie groß ist dieses, was hier oft, ich werde das einfach mal als Bild auch für die ZuhörerInnen, glaube ich, direkt als Coverbild bei Instagram mal nehmen, dass die überhaupt wissen, wovon wir überhaupt reden.
Das ist
gut. Ein bisschen affig. wie lange sitzt du, wie groß ist das und wie lange sitzt
das
du
da dran? Das ist 1,20 x 1,60.
Okay.
Und der reine Malprozess, ist schwer zu sagen, man sitzt ja nicht irgendwie 8 Stunden am Tag da dran. Das geht doch gar nicht. Also wenn du so, also maximal 5 Stunden, dann ist die Konzentration auch weg. Also mehr geht eigentlich an einem Tag nicht, wenn man so arbeitet. Boah, wie lange habe ich daran gesessen? 3, 4 Wochen. Und dann musst du halt eben aber nochmal mindestens das Doppelte für die Vorbereitung zählen.
Prozess, ja, genau. Du hast das ja auch alles nachgebastelt erstmal.
Genau,
und Ideenfindung.
Das dauert das dauert dann also mindestens nochmal doppelt so lange.
Ja. Einige Bilder von dir haben ja auch echt eine gewisse Schwere und eine gewisse Dramatik. Ich habe aber mir auch ein Bild schon rausgesucht, das wollte ich auch bei Instagram nachher gleich mal reinschießen, so als kleinen Teaser. Mhm. Da bist du zu sehen mit einem Pink Panther und mit einem Schwert, das so ein bisschen aussieht wie aus der Minecraft-Welt für
Richtig.
Mich.
Richtig, ja, es so. Ist ein Minecraft-Schwert.
Und das, finde ich, ist so ein bisschen, du hingegen, das ist ja ein Selbstbildnis irgendwie auch, du hingegen bringst eine gewisse Schwere dann wieder mit, das beißt sich so schön, das finde ich eigentlich ganz schön, diesen Kontrast. Ich finde es ein bisschen bunter, ein bisschen netter, allein schon durch diesen Pink Panther, deswegen würde ich das nachher einfach mal mit teasen, aber kannst du vielleicht nochmal sagen, was mit dem Bild auf sich hat, um vielleicht mal von einem weiteren Werk diesen Werdegang zu verstehen.
Aber das ist ja zum Teil ja noch deprimierender als das Bild.
Da. Ist egal, hau raus jetzt. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein bisschen bunter und das Pink Panther dabei und fertig.
Ja, aber der Pink Panther, der ist ja zum Teil, der bringt dann eigentlich selber die Schwere schon mit rein.
Der sieht ein bisschen tot aus.
Der ist ein bisschen tot, ja. Und der Pink Panther kommt da jetzt gar nicht so rein über den Umweg, was weiß ich, dass das jetzt meine Kindheitserinnerung ist, dass der im Fernsehen lief. Sondern der Pink Panther ist da reingekommen, weil es ja dieses Bekennervideo des NSU gab, wo der Pink Panther sozusagen die einzelnen Attentate des NSU sozusagen vorstellt. Also es gibt dieses Video, wo Paulchen Panther halt eben dann die einzelnen Attentatsorte mit Fotos, die Mitglieder des NSU, also die beiden Uwes, am Tatort auch gemacht haben und haben das dann sozusagen als Bekennervideo oder sie fanden das halt eben lustig, da ihre Mordserie dort in diesem Video.
Das macht mir hier das Bild kaputt. Das war gerade so witzig.
Das war gerade so witzig,
genau. Nein, das ist super interessant. Erzähl weiter,
Entschuldigung. Und es gibt, darüber hinaus ist dann quasi zum Teil der Pink Panther als Aufnäher dann auch in der Neonazi-Szene aufgetaucht. Also die haben dann so ihre üblichen Abzeichen und Sprüche auf den Bomberjacken, aber manchmal halt eben auch den Pink Panther, sozusagen als Anspielung auf dieses Video.
Mhm.
Und ja, der ist jetzt sozusagen dann mit auf dem Thron und ist enthauptet mit dem Minecraft-Schwert. Und der Künstler ist auf diesem Thron, wo hinten auch so quasi noch das eiserne Kreuz drauf sitzt. Er ist in so einer merkwürdigen Doppelrolle wer ist das jetzt eigentlich? Wenn man genau hinguckt, bin ich ja noch halb in so einem rosafarbenen Anzug drin, der halt auch runtergerutscht ist. Und es steckt da noch ein bisschen mehr drin. Das ist sozusagen der Thronstift, den Thron der Vernunft. Das ist eine Anspielung auf Hegel. Da kannst du dir gerne den Hegel-Text aus diesem Katalog dann nochmal angucken.
Ich glaube, ich werde einiges an Hintergrundwissen, was du dir auch gedacht hast, dazu noch durchlesen müssen.
Genau, also es ist zwar bunt, aber es ist leider gar nicht so lustig.
Ja, ich finde das sehr stark, wenn da so viel hintersteckt. Also selbst wenn ich nur einmal drauf gucke und merke, okay, das ist jetzt von der Technik toll, ist mir auch schon klar, eigentlich da ist noch was dahinter. Also ich sag's jetzt mal, es ist wirklich nur positiv gemeint. Also wer so einen an der Bimse hat und das hier so hinmalt, der macht das nicht auch mal so eben aus Scherz nur. Da ist mehr dahinter. Ja. Und ich freue mich jetzt auch mal live von dir zu hören, was da so alles dahinter ist. Ja. Ist das eigentlich bei einer Ausstellung auch so, dass da irgendwo immer so Texte veröffentlicht sind, wo so ein bisschen die Hintergründe auch stehen? Weil ich glaube, von alleine erklärt sich das hier das auch nicht, auch wenn man sich wirklich dafür interessiert und häufiger mal da ist.
Ja, ja, gut, dass du fragst, weil das jetzt quasi jetzt speziell für Kiel auch nochmal Thema war. Ja, es ist so, dass tatsächlich nicht jeder aus dem Stand das alles sich so erschließen kann, wenn er davor steht. Und ja, also ich habe ganz oft das so gemacht bei Ausstellungen, tatsächlich, wenn es so Termine gab, Finissage, Vernissage oder Termine auch für Schulklassen, habe ich auch gemacht. Dann erkläre ich das, dann bringe ich auch ganz viel Material mit, sozusagen, wo der Werkprozess abgebildet wird. Und dann kann man das machen. Ich habe schon 2017 zu einer Ausstellung in Gottorf so eine Microsite gemacht, die man über einen QR-Code abrufen konnte, wo Informationen zu den Bildern waren. Und jetzt bei dem jetzigen Bild, wovon ich vorhin gesprochen habe, das jetzt in Kiel zu sehen sein wird, da habe ich insgesamt so ein ganzes Jahr dran gesessen. Und ein Teil des Prozesses war ein Austausch mit Wolfgang Ulrich, Kunstwissenschaftler. Und da ist ganz viel Material zum Prozess entstanden. Also da gibt es eine Stunde Videomaterial, es gibt ungefähr 60 Seiten Text von dem Gespräch, es gibt ganz viele Bilder und es gibt auch, ich habe da extra eine Webseite für gemacht und da gibt es halt eben auch Seiten, wo du...
Wie wird das heißen?
Das heißt der Hausrat der Nation Info und neben dem Bild in der Stadtgalerie wird halt eben auch ein QR-Code sein, sodass man sozusagen dann auf die Seite kommt und dann kann man sozusagen einzelne Punkte im Bild anklicken, wo dann erklärt wird, worauf das referiert.
Aber das ist jetzt ja gar nicht mehr die langweilige Malerklasse. Das ist ja hochmediell.
Ja, aber das
gehört mittlerweile dazu.
Für die Fremdzuschreibung kann ich ja nichts. Ich habe mich da selbst damals auch nicht langweilig gefunden, aber das war nun mal das Bild. Also das heißt, da lohnt es sich dann, das Smartphone mitzunehmen und dann sozusagen das zu scannen. Und wenn man dann wissen möchte, was man da eigentlich gerade sieht, dann geht man da drauf und dann hat man mehr als genug Informationen.
Bei mir hat das Lust auf mehr gemacht, zu gucken, was noch so dahinter steht. Deswegen werde ich hier auf jeden Fall dieses Buch studieren. Und wenn ich das zur... Wie lange ist die Ausstellung dort eigentlich?
Die läuft bis, gute Frage, April, Mai, glaube ich.
Ach so, na, das ist ja ein langer Zeitraum. Ja, da werde ich das auf jeden Fall packen. Ist ja auch hier direkt nebenan. Werde ich auf jeden Fall auch mal gucken, was da so für Hintergründe stecken. Das ist ja echt spannend, was da so für Storys drin sind. Ich danke dir erstmal, dass du auch diese ganzen Einblicke hier gewährt hast.
Dafür nicht.
Ich hoffe, dass auch wenn Kiel manchmal nicht so ganz dankbar immer alles so zurückgibt, dass du weiter am Ball bleibst.
Ja.
Ich hatte mit dem besagten Musiker, der hier so am Rande von Kiel so dermaßen geile Produktionen und Platten abliefert, da hat auch schon wieder, weiß ich, 10 Platten rausgehauen, habe ich ihm gerade geschrieben, ja geil, dass du noch dabei bist. Und dann meint er so, nur der Gevatter Tod wird mich von der Musik trennen. Und ich hoffe, dass bei dir auch nur der Gevatter Tod dich davon so abhalten kann, diese Kunst zu machen.
Ich denke, ja.
Also riesigen Respekt dafür, schön, dass du da warst und an alle da draußen, geht auf jeden Fall mal in die Stadtgalerie, zieht euch das rein. René Schumakers, du bist ja auch auf Instagram zu finden,
genau
unter dem Namen.
Ja, genau.
Ne? Also da gerne mal reinschauen, da gibt es ja auch schon die ersten Sachen zu sehen, die anscheinend immer einer Erklärung bedürfen.
Man darf sich auch nur daran erfreuen, dass sie bunt sind.
Genau, also der Pink Panther, der geht raus, auch ganz ohne Erklärung heute, genau. So viel ist schon mal sicher. Ansonsten kurze Bezugnahme noch einmal. Eigentlich war geplant, dass ich hier heute mit Paudel sitze. Die beiden DJ-Mädels haben jetzt gestern beim Breakfaster aufgelegt in der Pumpe. Und da ist die eine gute Dame, Pau Pau, liebe Grüße, ein bisschen cranky geworden. Deswegen, das holen wir irgendwie mal nach demnächst. Ganz liebe Grüße und gute Besserung. Wenn ich schon so bei diesen Shoutouts bin, hast du noch irgendwen zu grüßen?
Nö, Kiel.
Kiel.
Kommt zahlreich am 15. drin und seht euch das an.
Okay, dann nehmen wir das genauso. Danke nochmal, dass du da warst. Ganz liebe Grüße an die ZuhörerInnen. Kommt gut durch die Woche und wir hören uns bald wieder, wenn es heißt Tommy Talkt.
Wie talkst du eigentlich mit mir? Ah. B-Talk. Was? Was willst du euch von mir? Ha? B-Talks du eigentlich mit mir?